Sprechstunde, der Deutschlandfunk-Medizin-Podcast.
Beim ersten Mal habe ich deutlich einen Knoten gespürt, also so fühlt sich an wie ein Kirschkern in etwa. Und da hieß es dann, am besten macht man eine Röntgenaufnahme, also Mammographie. Und da meinte der Radiologe, dass das wohl Fibroadenom sei, also eigentlich harmlos, vielleicht ein kosmetisches Problem, wenn es wächst, soll man mal was tun. Und meine Frauenärztin meinte dann, naja, zur Abklärung könnte ich noch in die Uniklinik gehen, weil die würden da gründlicher nachschauen. Ja, und da stellte sich dann raus, dass dieses vermeintliche Fibroadenom eben dann doch ein bösartiger Knoten war.
Eine Brustkrebsdiagnose ist erstmal ein Schock, den jedes Jahr in Deutschland rund 75.000 Frauen erleben müssen. Damit ist Brustkrebs die häufigste Krebserkrankung bei Frauen überhaupt. In den meisten Fällen ist ein sogenanntes Mammakarzinom aber gut behandelbar. Trotzdem stellt die Therapie das Leben erstmal für einige Zeit auf den Kopf und ist oft auch mit Sorgen und Ängsten verbunden. Wichtig ist, dass die Behandlung auf den jeweiligen Tumortyp abgestimmt ist, um ihn möglichst wirksam bekämpfen zu können. Was dafür zu beachten ist, darum geht es in dieser Sprechstunde. Behandlung nach Maß, individualisierte Brustkrebstherapie, das ist unser Schwerpunktthema heute. Mit Magdalena Schmude am Mikrofon herzlich willkommen. Als Expertin zum Schwerpunktthema Brustkrebs ist Professor Nadja Habeck zu Gast. Sie ist Leiterin des Brustzentrums und der Onkologischen Tagesklinik der Universitätsfrauenklinik am LMU-Klinikum in München. Und aus München ist sie uns jetzt auch zugeschaltet. Guten Tag, Frau Habeck.
Ein Grüß Gott aus München.
Grüß Gott nach München. Frau Habeck, einen Knoten in der Brust zu ertasten, wie wir es bei der Patientin gerade am Anfang gehört haben, ist das der typische Weg, wie ein Tumor in der Brust entdeckt wird?
Ja, leider schon noch. Wir haben zwar in Deutschland ein Screening-Programm von 50 bis 75, bald auch ab 45 Jahren, aber viele der Patientinnen kommen, weil sie einfach selber was spüren. Und das ist, glaube ich, auch die wichtigste Botschaft. Wenn man einen Knoten tastet in der Brust, der neu aufgetreten ist, jetzt nicht unbedingt zyklisch dann wieder mit der nächsten Blutung verschwindet, dann sollte man den Frauenarzt aufsuchen.
Wie groß muss so ein Tumor denn sein, damit man den tasten kann? Das ist ja vielleicht gar nicht so einfach.
Also so ab 1 Zentimeter, denke ich, kann man es tasten. In der Bildgebung sieht man es schon, wenn es kleiner ist. Und manche Frauen, das hängt auch ein bisschen von der Brustgröße und auch von der Lage des Tumors in der Brust ab. Vielleicht dann auch erst, wenn der Tumor 1 bis 2 Zentimeter groß ist.
Gibt es denn außer diesem tastbaren Knoten am Anfang irgendwelche anderen Symptome, die man bemerken könnte?
Nein, also diese Symptome, die man normalerweise auch mit Krebserkrankungen in Verbindung bringt, irgendwie Blutkrebs zum Beispiel mit Fieber oder dass man sich abgeschlagen fühlt bei Brustkrebs, eigentlich sind die Frauen in der Regel beschwerdefrei. Manchmal sieht man das auch, wenn der Tumor nah unter der Oberfläche liegt, dass sich die Brust, dass da eine Verformung ist, wenn man die Arme hebt oder die Arme in die Seite stellt und dann, oder dass die Haut sich auch verändert. Es kann zu Rötungen kommen und natürlich kann der Tumor auch wenn er länger in der Brust ist, durch die Haut sich durchfressen.
Wie entsteht denn Brustkrebs? Also was passiert da in der Brust im Gewebe?
Brustzellen teilen sich ja ganz oft. Das weiß jede Frau, dass vor Beginn der Periode die Brust schmerzhaft ist, weil einfach auch sich Wasser einlagert, weil das Gestagen dann in der Brust besonders wirkt als Hormon. Und durch diese vielen Teilungen können eben auch Fehler entstehen und dadurch entstehen dann eben Krebszellen. Das sind Zellen, die sich einfach unkontrolliert teilen und dann auch die Fähigkeit haben, durch andere Gewebe sich durchzufressen sozusagen, ins Blut, in die Blutgefäße einzudringen, in die Lymphgefäße.
Und gibt es Ursachen, die bekannt sind dafür, warum sich Zellen dann auf so eine schlechte Art verändern und sich unkontrolliert teilen?
Es gibt eine Ursache, das sind die sogenannten Brustkrebsgene, aber das betrifft in Deutschland nur vielleicht 5 bis 10% unserer Krebspatienten. Das heißt, dass vielleicht 5.000 Frauen im Jahr, die restlichen 70.000, sind die Gene nicht verändert. Und bei diesen veränderten Genen können eben die Zellen sich nicht mehr selber reparieren. Normale Zellen haben ja eigentlich auch einen Reparaturmechanismus und wenn der dann gestört ist, dann kann es eben zu Krebs kommen. Ansonsten weiß man, dass schädigende Einflüsse aus der Umwelt, das betrifft unseren ganzen Lebensstil und Hormone natürlich auch zu einem überschüssigen Wachstum beitragen können.
Gibt es denn ein typisches Alter, in dem Brustkrebs typischerweise diagnostiziert wird oder auftritt?
Ja, die häufigste Inzidenz ist zwischen 60 und 80 Jahren. Das widerspricht so ein bisschen, wenn man mal über prominente Patientinnen liest, die ja auch jünger sind. Aber das ist das häufigste Alter, deswegen macht ja auch das Screening in dem Alter so viel Sinn. Und natürlich kann Brustkrebs in jedem Lebensalter auftreten, also auch bei ganz jungen Frauen. Da ist es natürlich sehr selten, aber trotzdem sollten auch junge Frauen eben zum Frauenarzt gehen, wenn sie merken, da hat sich an der Brust was verändert.
Jetzt haben Sie gesagt, wenn ich einen Knoten entdecke, dann ist das auf jeden Fall ein Grund, zu meinem Frauenarzt oder meiner Frauenärztin zu gehen. Wie geht es da denn weiter?
Ja, viele Frauenärzte machen ja auch selber Ultraschall, schauen sich das dann an. Ansonsten wird der Frauenärztin natürlich auch tasten, wird dann entsprechend eine Überweisung ausstellen für ein Röntgeninstitut, wo dann eine Mammographie und ein ergänzender Ultraschall durchgeführt werden.
Um dann ein Bild zu bekommen von dem, was in der Brust passiert.
Genau. Und wenn sich das dann erklärt dadurch, dass es vielleicht eine Zyste ist oder sowas, dann kann man das ja auch beobachten. Oder ganz typisch hatte die Patientin ja am Anfang auch gesagt, wenn es wirklich aussieht wie ein Fibroadenom, da gibt es ganz klare Kriterien, was diese gutartige Veränderung angeht, dann kann man das auch beobachten. Aber wenn man sich nicht sicher ist, dann sollte man ein Stückchen Gewebe entnehmen. Das passiert dann im Röntgeninstitut unter lokaler Betäubung wird dann so ein kleiner Stanzzylinder oder mehrere Stanzzylinder entnommen. Und dann weiß man es sicher.
Also Tasten, bildgebendes Verfahren und dann zum Absichern, wenn das nicht klar ist, Gewebe entnehmen. Was kann man denn aus dieser Gewebeprobe alles rauslesen?
Da kann man sehen, was es ist, ob es was Gutes ist. Es gibt manchmal ja auch gutartige Veränderungen in der Brust, die aber nicht so klar in der Bildgebung erkenntlich sind. Oder ob es was Böses ist. Und wenn es was Böses ist, die Frage eben, ist es eine Vorstufe, was eigentlich selber noch nicht in andere Organe streuen kann, was man aber trotzdem entfernen müsste? Oder ist es ein Brustkrebs, ein Mammakarzinom? Und dann würde der Pathologe auch noch schauen, was für ein Typ ist das? Das hatten Sie in Ihrer Eingangsmoderation gesagt. Ist es hormonempfindlich? Hat es diesen Wachstumsfaktor HER2? Oder hat es gar keine dieser Merkmale, dann nennen wir das einen dreifach negativen Brustkrebs.
Also das sind Gewebsmerkmale, die zeigen, worauf reagieren diese Zellen. Und davon hängt dann auch ab, wie man behandelt.
Genau. Und wir unterscheiden eben drei Arten von Brustkrebs. Das eine ist der hormonempfindliche, der diesen Wachstumsfaktor HER2 eben nicht hat. Und das ist das häufigste, etwa 70% der Fälle. Und dann gibt es jeweils 10-15%. Die einen sind dreifach negativ, also die haben weder Hormonantennen sozusagen für Hormone, noch haben sie diesen Wachstumsfaktor. Und dann gibt es welche, die sind durch diesen Wachstumsfaktor, durch das HER2 getrieben. Und diese Tumoren behandeln wir alle unterschiedlich. Deswegen ist es so wichtig, das zu wissen, bevor man irgendwelche Dinge dann macht, therapeutisch.
Kann man anhand dieser Merkmale auch irgendwie einteilen, wie aggressiv so ein Tumor ist?
Ja, das sieht der Pathologe auch unter dem Mikroskop. Der macht ein sogenanntes Grading. Das sagt er, die Zellen sehen so ähnlich aus wie normale Brustgewebezellen. Das wäre dann ein G1, also ein niedriges Grading. Und die höchste Stufe ist G3. Das sind also sehr aggressive Zellen, die sehen aggressiv aus, die teilen sich häufig. Und dann kann man noch die Wachstumsrate auch bestimmen. Das ist das sogenannte Ki67 auf den Befunden. Und zum Beispiel 5% wäre jetzt wenig und 20-30% wäre dann schon ordentliches Wachstum.
Das heißt, man muss diesen Tumor erstmal genauer kennenlernen, um dann zu wissen, wie man ihn bekämpfen kann. Welche Behandlungsoptionen gibt es denn ganz generell?
Ja, generell gibt es natürlich die Operation, wobei wir dann eben in der Brust operieren und auch an den Lymphknoten bei vielen Patientinnen. Dann die Strahlentherapie, die in der Regel nach einer brusterhaltenden Operation noch folgt. Und dann gibt es natürlich Medikamente. Und deswegen glaube ich, die zweite wichtige Botschaft, nachdem jeder Knoten gehört, abgeklärt ist, wenn man Brustkrebs hat, dann ist nicht der erste Reflex Tumor raus und dann schauen wir mal, was wir sonst noch so machen. Das kann für manche Patienten nachteilig bezüglich der Heilungschancen sein, weil wir eben bei zum Beispiel bei diesem dreifach negativen Brustkrebs oder auch bei diesem Wachstumsfaktor HER2 positiven Brustkrebs würden wir eine Chemotherapie vor der Operation vorschalten, um zu sehen, wie gut das wirkt, weil wir dann danach nochmal sozusagen mehr oder weniger geben können. Und diese ganze Option hätte man verloren, wenn man gleich operiert.
Traudel Baumgärtner, die haben wir am Anfang der Sendung schon kennengelernt. Sie ist zweimal an Brustkrebs erkrankt. Bei ihr ist es eine familiäre, also eine erbliche Form. Die letzte Krebserkrankung liegt jetzt schon ein paar Jahre zurück. Und sie hat das Ganze zum Anlass genommen, sich auch in der Selbsthilfe zu engagieren. Sie leitet in München eine Regionalgruppe des BRCA-Netzwerkes, Hilfe bei familiären Krebserkrankungen, und ist mittlerweile auch Vorsitzende des Netzwerkes. Über ihre Erfahrungen hat sie mit meinem Kollegen Martin Winkelheide gesprochen.
Beim ersten Mal kann ich mich erinnern, ich musste warten auf das Ergebnis einer Biopsie. Und als man mir am Telefon sagte, ich möge doch am nächsten Tag in die Sprechstunde kommen, war mir natürlich klar, was das bedeutet. Und ich weiß nicht, mir sind die Knie weich geworden. Und dann bei der Eröffnung, als es dann klar war, dass es bösartig ist, war natürlich, ich kann mich nur erinnern, dass ich nicht viel gehört habe. Und das ist wohl ganz klassisch, dass man in dem Moment, wo man diese Nachricht hört, dass einem da alles im Kopf schwirrt und man nur noch bedingt zuhören kann, was dann noch gesagt wird. Und wie unter Schock steht man eben. Also viele beschreiben das ja auch so, dass der Boden unter den Füßen weggezogen wurde. So ein Gefühl ist das. Aus dem Schock und der Angst, also da kam dann schon auch die Todesangst auf, also dass man da ja dran sterben könnte. Natürlich muss man für jede Behandlung, ist eine Zustimmung notwendig, das wird einem auch gesagt. Aber man weiß ja gar nicht, was da jetzt fällig ist. Man kann nicht wirklich entscheiden in dem Moment. Also man hofft darauf, dass die medizinische Seite einem alles so sagt, was jetzt notwendig ist. Und ja, je nachdem, also in meinem Fall ist es so, dass es dann auch mehrere Möglichkeiten gibt, dass die einem auch gesagt werden und dass man dann doch irgendwie entscheiden soll. In meinem Fall jetzt zwischen brusterhaltender OP und Mastektomie. Und dann natürlich ist die Entscheidung schon sehr schwer. Das heißt, man muss gut aufgeklärt werden, aber man braucht auch, dass einem zugehört wird oder dass gewartet wird, was man vielleicht für Fragen hat oder dass auch für sich rückversichert wird, was hat die Person jetzt verstanden. Aber ich finde, diese Gespräche, dieses sich klar werden, was los ist und klar werden, was ich tun kann und was mit mir geschieht, alles dieses finde ich extrem wichtig. Nicht zuletzt, um dann auch mit den Behandlungsmethoden einverstanden zu sein und das auch gut aushalten zu können. Weil nur wenn man versteht, warum die Behandlung wie ist, kann man es dann auch gut akzeptieren. Ich weiß es von vielen Frauen, weil ich in der Selbsthilfe aktiv bin, dass die Nebenwirkungen eben sehr belastend sind und dass da gutes Management notwendig ist. Auch da braucht man gute medizinische Hilfe und Stellen, an die man sich wenden kann. Bei mir war es und vielen geht es so, dass man eben so erstmal durch den Wind ist und gar nicht richtig versteht, was alles los ist und man eigentlich noch mehr Gelegenheit bräuchte, darüber zu reden oder auch noch zu hören und auch von Erfahrungen von anderen zu hören und wie die damit umgehen. Selbsthilfe ist total wichtig, weil man kommt erstmal wirklich in so eine Haltung von Ohnmachtsgefühlen und sich ausgeliefert fühlen. Und um da wieder eigene Möglichkeiten zu erkennen, ist natürlich schon das Gespräch mit Medizinern auch wichtig, aber eben auch mit anderen Betroffenen, die da viel Erfahrung haben und gute Wege wissen, wie man damit gut umgehen kann. Und das war so hilfreich. Es gibt ja manchmal das Vorurteil, dass in Selbsthilfegruppen viel gejammert werden würde. Es kommt auch mal vor, dass gejammert wird. Natürlich, es gibt's auch. Aber es wird auch vor allem viel unterstützt. Es wird viel mitüberlegt. Es werden Tipps weitergegeben. Es wird sehr viel Hilfe geleistet, sich selber und anderen, wie man am besten mit sowas umgehen kann. Also mit der Diagnose, mit verschiedenen Befunden, mit den Therapien, mit den Therapienebewirkungen. Ich kann es nur empfehlen.
Das sagt Traudel Baumgärtner über ihre Erfahrungen als Brustkrebspatientin und Mitglied eines Selbsthilfenetzwerkes. Mein Kollege Martin Winkelheide hat mit ihr gesprochen. Frau Habeck, Frau Baumgartner hat das gerade sehr eindrücklich beschrieben, was die Brustkrebsdiagnose bei ihr auch ausgelöst hat. Aber sie erzählt auch, wie herausfordernd sie es fand, in dieser Zeit Entscheidungen über die Behandlung treffen zu müssen. Wo gibt es denn überhaupt Spielraum bei so einer Brustkrebsbehandlung und wo entscheiden auf jeden Fall die behandelnden Ärztinnen und Ärzte?
Naja, es gibt immer Spielraum und letztlich entscheidet die Patientin, was von dem, was wir ihr empfehlen, sie annehmen möchte. Also das können ja nur die bestmögliche Therapie empfehlen. Manchmal gibt es wirklich ganz klare Dinge, die einfach, wo bewiesen wurde in Studien, dass das für die Heilungschancen besser ist. Das hatte ich am Anfang gesagt, zum Beispiel bei der dreifach negativen, triple negativen Brustkrebserkrankung eine Chemotherapie vor der Operation zu machen, weil wir dann noch Möglichkeit dann haben, nachzubessern, in Anführungszeichen, beziehungsweise auch weniger zu machen, wenn bei der OP der ganze Tumor weg ist. Das wäre eine ganz klare Empfehlung. Wenn die Patientin sagt, sie möchte das nicht, sie möchte sich lieber erst operieren lassen, das ist natürlich eine Entscheidung, die wir mittragen, bei der wir sie unterstützen. Aber sie muss auch wissen, dass vielleicht die Heilungschancen dann dadurch etwas eingeschränkt sind. Das sind so die Entscheidungen, wo es eine ganz klare Empfehlung gibt, wo aber natürlich die Patientin immer sagen kann, ich möchte es anders. Und wir reden jetzt immer von Patientinnen. Wir haben natürlich auch männliche Patienten, aber das ist nur 1%. Deswegen glaube ich, ist das gerechtfertigt, wenn wir uns dessen bewusst sind. Und dann gibt es Empfehlungen, ganz klar, Frau Baumgartner hatte das ja auch angesprochen im Interview, brusterhaltende Operation versus Entfernung der Brust. Normalerweise kann man die Tumoren brusterhaltend operieren, das heißt, man nimmt den Tumor raus, einen winzig kleinen, gesunden Randsaum drumherum und der Rest der Brust wird, da wird das Gewebe dann so verschoben, dass das kosmetisch sehr gut aussieht. Das ist bei den meisten Fällen möglich und danach würde bestrahlt werden. Wenn eine Patientin das gar nicht wünscht und sagt, sie möchte die Brust entfernt haben, vielleicht weil in der Familie auch Fälle aufgetreten sind, sie einfach Angst hat, dann muss sie einfach wissen, dass dadurch ihre Heilungschancen nicht besser sind. Aber das sind natürlich Möglichkeiten, wo die Patientin auch wie immer das letzte Wort hat.
Weil man sich dann vielleicht ein bisschen sicherer fühlt, wenn man denkt, okay, da kann jetzt zumindest nichts mehr nachkommen oder wachsen.
Ja, aber wie gesagt, in den meisten Fällen wäre das eine falsche Sicherheit, weil das andere Vorgehen genauso sicher ist. Wir haben ja Angst, dass nochmal was wiederkommt, ein sogenanntes Rezidiv auftritt und die Rezidivwahrscheinlichkeit ist nahezu identisch, ob man die Brust entfernt oder brusterhaltend operiert und bestrahlt.
Das heißt, um Rezidiv zu verhindern, welche Möglichkeiten gibt es da bei der Therapie?
Das Rezidiv in der Brust, wie gesagt, das kann man verhindern, indem man die Lokaltherapie so gut wie möglich macht. Und dann natürlich, wovor wir Angst haben, weil das letztlich auch die Heilungschancen beeinflusst, ist, dass irgendwo im Körper noch Tumorzellen sind, die schon längst über die Blutbahn, über die Lymphbahn ausgeschwemmt wurden und die dann Metastasen bilden. Und deswegen ist eigentlich jede Brustkrebserkrankung heute wird zusätzlich mit Medikamenten behandelt und manchmal fangen wir eben schon vor der Operation an, Medikamente zu geben, zum Beispiel auch bei der hormonempfindlichen Erkrankung, um eben dann, wenn die Patientin 4 Wochen die Antihormontherapie eingenommen hat, bei der Operation zu sehen, ob sie auch wirkt oder nicht.
Die Antihormontherapie, was genau bewirkt die?
Die Antihormontherapie verhindert, dass die Tumorzellen durch Hormone stimuliert werden können und weiter wachsen können. Das kann man machen, indem zum Beispiel das Tamoxifen ist ein Antiöstrogen, das setzt sich auf die Östrogenrezeptoren, die Antennen in den Tumorzellen, die für Östrogene empfindlich sind und blockiert die, sodass da kein Signal ankommen kann. Und es gibt andere Antihormontherapien wie die sogenannten Aromatasehemmer, die bei Frauen nach den Wechseljahren dafür sorgen, dass keine Östrogene mehr außerhalb der Eierstöcke gebildet werden, im Muskelgewebe, im Fettgewebe zum Beispiel.
Und wenn man diese Behandlung dann hinter sich gebracht hat, wie sieht die Prognose aus? Kann man das ganz allgemein sagen?
Ja, wir haben ja im Interview gehört, dass die Patientin sehr viel Angst hatte, Todesangst hatte. Das ist ganz normal. Aber heute sind wirklich, sagen 80% der Brustkrebsfälle heilbar zu einem Zeitpunkt, wo eben noch keine Fernmetastasen entstanden sind und das kontrollieren wir bei Patientinnen mit einem erhöhten Rückfallrisiko vor der Operation auch durch ein CT von der Lunge, der Leber und ein sogenanntes Knochenszintigramm. Also wir schauen im Körper nach, ob schon Absiedlungen da sind und die Heilungschancen im Einzelfall gehen schon bis über 95% und wir können das dann auch in der Regel für die Patienten genau beziffern und sagen, wie hoch die Heilungschancen sind, vorausgesetzt, die Patientin ist bereit, Operation, vielleicht Strahlentherapie und die Medikamente so einzunehmen, wie das ihr empfohlen wird.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Angerufen hat uns Frau Kossmann aus Weimar. Guten Tag, Frau Kossmann.
Ja, schönen guten Tag. Danke, dass ich einen Beitrag leisten kann.
Ja, dann schießen Sie los.
Ja, was mir ganz wichtig ist, ich bin im Zusammenhang mit der Schilddrüsenfunktion, bin ich auf Jod gestoßen. Und ich habe mich dann da ja kundig gemacht, viel gelesen darüber und habe festgestellt, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Jodmangel und Brustkrebs. Und da gibt es auch schon 50 Jahre Forschung dazu. Also es gibt die ersten Studien von 1967 schon. Und auch die Ärztezeitung hat schon darauf hingewiesen, 2012, also das Thema ist nicht neu. Was mich nur wundert, ich bin Mitte 60, bin also auch schon ein paar Jahrzehnte in Behandlung bei meiner Gynäkologin, dass Frauen überhaupt nicht darauf hingewiesen werden, dass es diesen Zusammenhang gibt und dass das auch nicht untersucht wird. Denn ein Jodmangel auszugleichen ist ja nun ein Klacks gegenüber einer Brustkrebsbehandlung.
Frau Kossmann, also dann geben wir das doch direkt mal an Frau Habeck weiter. Vielleicht kann die ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Der Zusammenhang Schilddrüse, Jod, Brustkrebs, ist da was bekannt?
Es ist nichts, was man jetzt therapeutisch oder vorbeugend nützen könnte. Also dazu sind die Daten nicht deutlich genug. Aber es ist natürlich Jodmangel in bestimmten Gebieten, auch gerade in Deutschland. Ich lebe ja in Bayern hier, ist ja was Häufiges. Und natürlich gehört das ausgeglichen, weil das ja für viele Menschen auch Lebensqualität bedeutet. Und eine Schilddrüsenunterfunktion ist ja was, was sozusagen Energie raubt. Und deswegen muss das therapiert werden. Aber der Zusammenhang ist hier nicht so, dass wir sozusagen durch Jodmangel Brustkrebs vorbeugen könnten.
Okay.
Durch Jodergänzung, Entschuldigung.
Brustkrebs. Alles klar. Dann vielen Dank, Frau Kossmann, nach Weimar an Sie für den Anruf. Frau Habeck, gibt es denn andere Faktoren, die, ich sag mal, schützend wirken können bei Brustkrebs? Irgendwann, was man ja vorbeugend tun könnte?
Naja, wir lernen immer aus sogenannten epidemiologischen Studien, dass man schaut, wo tritt Brustkrebs häufig auf? Gibt es da Unterschiede zu unserem Lebensstil? Man weiß zum Beispiel, dass in Japan Brustkrebs seltener ist. Die haben andere Karzinome, die dort durch die Ernährung halt häufiger sind. Und das hängt schon ein bisschen auch mit unserem westlichen Lebensstil zusammen, dass Brustkrebs bei uns jede 8. bis 10. Frau betrifft. Und wir wissen aber auch, dass Japanerinnen zum Beispiel, wenn die dann in die USA gehen und dort eine Generation leben, dass die nächste Generation dann das gleiche Risiko hat wie Amerikanerinnen heute. Also Lebensstil ist wichtig. Was man vorbeugend natürlich tun kann, ist eine gesunde Ernährung, gesundes Körpergewicht, Übergewicht vermeiden, Sport und Bewegung. Mhm. Und so eine mediterrane Kost, also Stichwort Olivenöl, Obst und Gemüse, das, was ja in Deutschland auch empfohlen wird, das ist natürlich was auch dann für Brustkrebs vorbeugt.
Mhm. Wir haben eine E-Mail bekommen von Jaap Schneider. Er schreibt, dass nach einem Brustkrebsfall in der Verwandtschaft bei vielen weiblichen Verwandten die Genmutation BRCA2 festgestellt wurde. Wir haben ja vorhin schon mal drüber gesprochen, dass das ein Krebsgen, ein Risikofaktor für Brustkrebs ist. Er schreibt, dass sich viele Verwandten jetzt Eileiter, Eierstöcke und Brüste entfernen lassen, vorsorglich. Ist das was sinnvoll ist? Er fragt, wie stehen Sie dazu? Und sollte man jetzt weibliche Verwandte vielleicht auch grundsätzlich auf BRCA2 testen lassen, mit all den Konsequenzen, die in so einem Fall vielleicht auch dranhängen?
Also es gibt so ein paar Alarmglocken, wenn zum Beispiel viele Frauen in einer Familie Brust- oder und Eierstockkrebs haben, wenn es männliche Patienten mit Brustkrebs gibt in der Familie, wenn es junge Frauen betrifft, vor dem 50. Lebensjahr oder gar vor dem 35. Lebensjahr. All diese Dinge, da sollte man sich in einem Zentrum vorstellen. Wir haben in Deutschland die sogenannten FBREC-Zentren. Das sind Zentren für familiären Brust- und Eierstockkrebs. Dort in der Regel ist das an Universitätskliniken angesiedelt und wir beraten dort zur familiären Belastung, schauen uns den Stammbaum in der Familie an. Und wenn die Indikation für eine Testung gegeben ist und die liegt in Deutschland, dann, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass der Test positiv ist, bei 10%, dann wird es über die Kasse gezahlt, in der Regelversorgung. Und dann, wenn eben so eine Mutation rauskommt, in der Anfrage war es eine BRCA2-Mutation, dann würde man auch den gesunden Angehörigen eine prädiktive Testung anbieten, also allen erwachsenen Angehörigen, also über 18. Und dann, wenn dort was gefunden wird, muss man mit den einzelnen Betroffenen eben besprechen. Kann man sich vorbeugen? Man kann Brustkrebs natürlich vorbeugen, indem man das Brustdrüsengewebe entfernt auf beiden Seiten und dann mit einer kosmetischen Operation, mit einem Implantat oder so, die Brustform wiederherstellt. Stichwort Angelina Jolie, das ging ja so vor über 10 Jahren mal durch die Presse. Und wir wissen, dass in den Familien auch Eierstockkrebs häufig ist. Und das macht natürlich dann auch Sinn, nach abgeschlossener Familienplanung die Eileiter und die Eierstöcke zu entfernen. Aber dazu braucht es eben eine Beratung in einem speziellen Zentrum, wo ausgebildete Kollegen dann für die Patientinnen, für die Ratsuchenden da sind und eben diese Fragen beantworten. Das ist ja eine ganz individuelle Entscheidung. Bei Brustkrebs zum Beispiel kann man auch durch ein intensiviertes Vorsorgeprogramm mit einer Kernspinnuntersuchung der Brust einmal im Jahr, ist auch eine gute Möglichkeit, wenn man sagt, ich möchte nicht so weit gehen und mir das Drüsengewebe entfernen lassen.
Kann man denn ganz generell sagen, wenn es diese Genvariante gibt, ist das Brustkrebs- oder auch Eierstockkrebsrisiko um den Faktor X erhöht? Oder ist das dann auch wieder individuell?
Nein, also bei BRCA1 oder 2 ist das Risiko schon Lebenszeitrisiko bei 60-80%, dass Brustkrebs auftritt. Aber wie gesagt, man kann auch anhand der Familienstammbäume den Ratsuchenden dann sagen, ab welchem Alter wir Maßnahmen empfehlen. Und ganz wichtig, das betrifft jetzt nicht ganz junge Frauen in den Familien. Die können natürlich ihre Familienplanung durchführen. Aber wenn die dann abgeschlossen ist, so um das 40. Lebensjahr, dann sollte man über solche Maßnahmen sprechen. Und das hängt natürlich auch von dem Erkrankungsalter in den Familien bei den bereits Betroffenen ab.
Und diese Maßnahmen, die senken dann das Erkrankungsrisiko wieder so weit ab, dass man sich weniger Sorgen macht.
Ja, die senken das Erkrankungsrisiko dramatisch ab. Und bei Brustkrebs, wie gesagt, ist eine Alternative zur Chirurgie eben immer auch die intensivierte Früherkennung. Aber beim Eierstockkrebs gibt es solche Früherkennungsmaßnahmen noch nicht. Deswegen ist da die Operation natürlich wichtig, wie gesagt, nach abgeschlossener Familienplanung.
Dann bedanke ich mich bei Herrn Schneider für seine E-Mail. Und Frau Schneider hat uns ebenfalls eine E-Mail geschrieben. Da geht es um ihren Mann. Sie schreibt, er ist 86 Jahre, voll fit, macht jeden Tag Sport. Bei ihm ist jetzt die rechte Brustseite deutlich eingefallen. Ob das ein Risiko sei, fragt sie, und zu welchem Arzt ihr Mann gehen könnte. Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, auch bei Männern kann ja Brustkrebs auftreten.
Ja, wobei in der Regel das nicht durch ein Verschwinden von Gewebe, sondern ein zusätzliches Auftreten von Gewebe ist. Das kann natürlich auch andere Gründe haben. Am rechten Brustseite bei Männern kann natürlich auch mit dem Muskel zusammenhängen. Ich würde einfach mal zum Hausarzt gehen und der Hausarzt wird dann den Herrn Schneider weiter überweisen. Aber ganz wichtiger Punkt, Männer können auch Brustkrebs bekommen. Und gerade, wir haben ja gerade über die familiäre Belastung gesprochen. Das ist in solchen Familien, wo auch Frauen diese Erkrankung haben, natürlich häufig. Aber es kann auch sich mal beim Mann als erstes äußern. Und wenn dann eben ein Knoten auffällt bei Männern im Bereich der Brust, dann sollte man das abklären lassen. Man kann das über einen Hausarzt machen, der einen dann auch wieder, wie wir es vorhin für die Frauen besprochen haben, in ein Röntgeninstitut überweist, wo eben eine Mammographie geht bei manchen Männern, aber auf jeden Fall ein Ultraschall durchgeführt wird und dann eben auch eine Biopsie, um das, den Verdacht zu bestätigen oder auszuschließen.
Aus Frankenthal hat uns Barbara Riede angerufen. Guten Tag, Frau Riede.
Hallo.
Hallo.
Ich hätte gerne gewusst, und zwar bin ich im Mammographie-Screening-Programm eingegliedert und jedes Mal, wenn ich eingeladen werde, frage ich mich, ist es sinnvoll und welche Gefahren bzw. Nebenwirkungen entstehen können.
Frau Riede, ich gebe das direkt an Frau Habeck weiter, dann können wir das vielleicht jetzt noch kurz besprechen.
Frau Rieder, es ist ganz toll, dass Sie am Mammographie-Screening teilnehmen, weil Früherkennung ist einfach viel besser, als die Erkrankung zu behandeln. Und Risiken bestehen quasi nicht. Das Risiko durch die Strahlenexposition ist ganz gering, weil wir heute mit computergesteuerter Verstärkung arbeiten. Das heißt, wir brauchen nicht mehr Strahlen, um ein besseres Bild zu kriegen, sondern machen das alles am Computer. Alle 2 Jahre ist es eine nicht immer ganz angenehme Untersuchung, aber das kann man mit der Röntgenassistentin besprechen, kann sagen, bitte nicht mehr quetschen und so weit geht's. Und dann, die sind ja auch sehr erfahren und machen das in der Regel auch sehr sanft.
Also Frau Riede, das ist eine Aufforderung, nicht nur an Sie, sondern auch an alle anderen Frauen, die eingeladen werden, die Mammographie zu nutzen zur Früherkennung von Brustkrebs. Vielen Dank an Sie für Ihre Frage und alles Gute. Unsere Expertin ist Professor Nadja Habeck. Sie ist Leiterin des Brustzentrums und der Onkologischen Tagesklinik der Universitätsfrauenklinik am LMU-Klinikum in München. Und aus München ist sie uns auch zugeschaltet. Bevor wir hier weitere Fragen beantworten, wollen wir zunächst aber noch genauer darüber sprechen, was zu tun ist, wenn bei Brustkrebs bereits Metastasen aufgetreten sind. Das ist was, was den Behandlungsverlauf natürlich verändert und auch die Prognose verschlechtert. Frau Habeck, wie häufig kommt das denn vor, dass Brustkrebs Metastasen bildet? Geht das schnell?
Das ist bei Patientinnen, die uns zum ersten Mal aufsuchen, sehr selten. Bei etwa 5% der Patientinnen finden wir dann bereits Metastasen. Und bei Patientinnen, die schon eine Brustkrebstherapie hinter sich haben, kann das bei etwa 20% wieder passieren. Wobei natürlich man von Anfang an sagen kann, wer ein etwas erhöhtes Risiko hat, zum Beispiel wenn bei der Erstdiagnose bereits viele Lymphknoten befallen sind oder der Tumor auf eine vor der Operation durchgeführte Chemotherapie jetzt nicht gut anspricht, beim triple-negativen Karzinom zum Beispiel.
Gibt es denn typische Stellen, wo Metastasen auftreten? Die naheliegenden Lymphknoten, das ist klar, aber ja, sonst im Körper?
In den Lymphknoten, die zur Brust dazugehören, die befallen waren, sind das ja keine Metastasen, sondern Absiedlungen, die auch noch eine heilbare Erkrankung dann folgen lassen können. Aber wenn in den entfernten Organen, und da ist vor allem der Knochen betroffen, Knochen, Leber, Lunge und auch im Verlauf der Erkrankung dann irgendwann auch im Kopf.
Wie geht man dann vor? Was bedeutet das für die Behandlung?
Das ist für Patienten natürlich erstmal ein Schock, wenn man weiß, der Krebs ist wiedergekommen und der hat sich auch ausgebreitet. Und dann ändert sich das auch, weil dann sind Medikamente die führende Behandlungsmöglichkeit. Und wir versuchen, die Patienten den Tumor so lange wie möglich zu kontrollieren mit Medikamenten oder gar zurückzudrängen. Und es gibt auch Fälle, wo Patientinnen, wo der Tumor dann so gut zurückgedrängt wird, dass er über Jahre einfach nicht mehr auftritt. Wir sind dann immer sehr vorsichtig und versuchen natürlich, so eine Erhaltungstherapie mit ganz wenig Medikamenten dann weiterzuführen. Aber in 20-30% der Fälle gelingt es eben, die Erkrankung langfristig zu kontrollieren.
Was heißt denn dann Medikamente? Ist das klassisch eine Chemotherapie?
Auch hier sind wir wieder mit unseren 3 Subtypen, also den 3 Brustkrebsarten unterwegs. Das ist die hormonempfindliche, nicht wachstumsfaktorgetriebene HER2-negative Tumor. Dann, das ist das häufigste. Dann eben zu 10-15% die sogenannten dreifach negativen Tumoren oder die HER2-positiven Tumoren. Und danach richtet sich dann auch die Therapiemöglichkeit. Bei den häufigsten Patientinnen, das sind eben die mit hormonempfindlicher Erkrankung, HER2-negativ, da versucht man so lange wie möglich Antihormontherapie mit verschiedenen anderen zielgerichteten Medikamenten zu kombinieren, um eben mit möglichst wenig Nebenwirkungen, zum Beispiel auch Tablettentherapien, die Erkrankung lange zu kontrollieren.
Das heißt, die Metastasen, die entfernt man dann nicht operativ, im Knochen ist das ja schwierig.
Nein, um Himmels Willen, man würde zunächst keine Lokaltherapie machen. Wenn dann bei Patientinnen zum Beispiel nur 2 oder 3 Metastasen gefunden wurden und die sehr, sehr gut ansprechen auf die medikamentöse Therapie, kann man zum Beispiel noch eine ergänzende Strahlentherapie machen, um diese Metastasen wirklich ganz zu verkochen. Das kann man machen im Einzelfall, aber die Medikamente sind führend, weil es sind Tumorzellen auch im Blut noch unterwegs, auch wenn man die nicht sieht in der Bildgebung. Und die Vorstellung, dass man das alles wegoperiert und sonst nichts macht, das funktioniert einfach nicht.
Das heißt, man versucht möglichst den Status stabil zu halten, um die Lebensqualität zu erhalten und das Leben zu verlängern, soweit
es genau geht. Und das sind wir heute viel, viel besser geworden, als wir noch vor 10, 20 Jahren unterwegs waren. Es gibt viele neue Zulassungen. Wir kennen auch Eigenschaften der Tumoren, die wir gezielt mit Medikamenten bekämpfen können. Und viele haben vielleicht auch in der Zeitung schon, in Zeitschriften gelesen, es gibt diese sogenannten Antikörper-Wirkstoffkonjugate. Das sind Antikörper, die sich gezielt die Tumorzellen suchen und dort dann ihre Chemotherapieladung sozusagen abgeben. Das hat weniger Nebenwirkungen im Körper zur Folge und ist effektiver, wirksamer als eine konventionelle Chemotherapie.
Kann man auch da so eine grobe Prognose machen, wie lange das funktioniert?
Ja, ich bin immer vorsichtig, fragen die Patienten natürlich. Ich sage immer, lassen Sie uns auch abwarten, wie gut wir mit dem ersten Therapieschritt unterwegs sind, wie gut die Erkrankung darauf anspricht. Und dann kann man schon sagen, sieht eher günstig aus oder ist eher eine gefährliche Situation. Wir müssen uns wahrscheinlich bald was anderes überlegen. Aber ich glaube, was wichtig ist für die Betroffenen ist, dass wir immer noch einen Plan B und einen Plan C haben, dass uns die Medikamente nicht ausgehen, dass wir mehrere Möglichkeiten haben, sodass wir die Erkrankung dann hoffentlich auch lange kontrollieren können.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Wir sprechen hier weiterhin über Behandlung nach Maß, individualisierte Brustkrebstherapie. Und angerufen hat uns dazu Herr Kulig. Guten Tag, Herr Kulig.
Guten Morgen, hallo.
Hallo. Sie rufen für Ihre Mutter an, habe ich
ja
gelesen.
Genau, richtig. Ja, die Mutter hat einen Schicksalsschlag jetzt gekriegt Anfang des Jahres, Brustkrebs. Und wie gesagt, die traut sich natürlich nicht an das Thema ran. Und da müssen wir Kinder jetzt natürlich irgendwie so ein bisschen da so eine Hilfestellung machen. Und Therapie ist die eine Alternative im Krankenhaus. Aber wir haben uns natürlich ein bisschen recherchiert, ein bisschen nachgeschaut. Soll ich die Frau Doktor mal fragen, alternativ irgendwie bittere Aprikosenkerne, weil da ist auch ganz viel im Thema. Hilft das oder also haben Sie da irgendwie einen Rat?
Sie meinen als Alternative zur Behandlung im Krankenhaus? Oder genau, als begleitende richtig, ja. Maßnahme?
Als begleitende oder Alternative fürs Krankenhaus.
Alles klar. Frau Habeck, was können Sie Herrn Kulig raten?
Ich kenne leider die Situation jetzt seiner Mutter nicht genau, aber ich würde schon dazu raten, die Standardtherapien in Anspruch zu nehmen. Wir hatten ja vorhin besprochen, dass die Heilungsraten, wenn ein Knoten in der Brust gefunden wird, bei bis zu 80% liegen. Und das würde ich nicht gefährden, indem ich die Therapie durch was ersetze, was nie bewiesen hat, dass es Brustkrebs heilen kann. Aber zusätzlich unterstützende Maßnahmen, zum Beispiel, wenn eine Antihormontherapie erforderlich ist, gibt es Medikamente, die die Hitzewallungen bekämpfen und solche Dinge. Das kann man natürlich in Anspruch nehmen. Ganz wichtig ist aber, die schulmedizinischen Maßnahmen sind vorrangig, weil sie einfach erfolgsversprechend sind und im Einzelfall auch nicht so belastend ist. Man kann immer den Therapieplan so anpassen, dass es für die einzelnen Patienten möglich ist. Und wir behandeln auch viele ältere Damen und wir passen das an das, was möglich ist. Aber so ganz drauf verzichten würde ich nicht, weil das Problem geht ja nicht weg. Und wenn es dann in ein, zwei Jahren der Tumor größer wird, durch die Brust durchwächst oder so, dann ist es schwerer zu behandeln.
Herr Kulig, dann hoffen wir haben auch Ihnen und Ihrer Mutter Mut gemacht, den Schritt zu gehen, sich im Krankenhaus behandeln zu lassen. Alles Gute auf jeden Fall für Ihre Familie. Wir haben eine E-Mail bekommen von Karin Hellriegel. Sie schreibt, sie ist 63 und macht seit 7 Jahren eine Hormonersatztherapie mit Gynokardin zur gesund erhaltenden Auffüllung des schwindenden Östrogenspiegels. Sie fragt sich, ob sie dadurch ein gestiegenes Brustkrebsrisiko hat. Das ist ja auch ein Thema, was schon lange in der Welt ist. Frau Habeck.
Ja, da war man früher ja sehr rigoros und hat gesagt, man soll das gar nicht machen. Jetzt mittlerweile weiß man, dass auch die früheren Studien, die gezeigt haben, dass Frauen, die Hormonersatztherapien oder man nennt es ja heute Hormontherapie in den Wechseljahren nehmen, dass die nicht unbedingt ein erhöhtes Brustkrebsrisiko haben. Aber ich würde auf jeden Fall dazu raten, die Vorsorgeuntersuchungen in Anspruch zu nehmen, am Brustkrebs-Screening teilzunehmen, um einfach das Risiko zu minimieren, beziehungsweise wenn ein Brustkrebs auftritt, das ist ja leider häufig bei älteren Frauen eben jede achte Patientin, jede achte Frau in Deutschland, dass man dann eben auch rechtzeitig agieren kann. Und das sind ja in der Regel keine gefährlichen Brustkrebsfälle, die darunter entstehen.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, am Brustkrebs-Screening teilnehmen. Auch dazu haben wir eine Frage bekommen per Mail von Frau Schneider aus Frankfurt. Sie fragt, ob Brustkrebs-Screening und eine Ultraschalluntersuchung der Brust gleich gut sind, um Veränderungen zu erkennen.
Leider nein. Also Ultraschall ist eine ergänzende Untersuchung, ist sehr untersucherabhängig. Deswegen ist es als Reihenuntersuchung für die Bevölkerung nicht gut geeignet. Und man sieht im Ultraschall auch nicht diese typischen Kalkspritzer, diese Mikroverkalkungen, die in der Mammographie eben zum Beispiel eine Vorstufe ankündigen können.
Das heißt, die Mammographie erkennt Veränderungen früher?
Früher und erkennt auch mehr Veränderungen und ist auch Untersucher im Wesentlichen unabhängig, sodass das als Screening-Untersuchung sozusagen gut ist. Ist ja nur alle 2 Jahre. Ich denke, man kann sich da überwinden. Ich gehe selber auch regelmäßig und ich denke, das ist eine Untersuchung, die kann man alle 2 Jahre durchführen lassen. Mhm.
Ist da was, wo künstliche Intelligenz auch einen Unterschied machen könnte?
Ja, wir hatten ja vorhin schon angesprochen, dass wir die Qualität der Bilder heute nicht durch mehr Strahlendosis, sondern durch bessere Computer eben verbessern. Und die künstliche Intelligenz wird heute auch schon von den Radiologen bei der Auswertung von Röntgenbildern eingesetzt, ergänzend, nicht ersetzend, um eben mehr Röntgenbilder pro Zeiteinheit auch sich anschauen zu können.
Aus Hannover hat uns Herr Mohr angerufen. Guten Tag, Herr Mohr.
Ja, guten Tag.
Bei Ihnen geht es auch um familiären Brustkrebs.
Genau, ich habe das eben kurz gehört. BRCA1 war das Stichwort. Das ist tatsächlich in meiner Familie aufgetreten, weit verbreitet. Meine Mutter habe ich mit 60 Jahren verloren. Die hat aber auch schon mit 40 einmal Brustkrebs. Und meine Schwester ist 50 Jahre alt geworden, war selber Ärztin. Und ich wollte einfach in die Sendung geben, bitte kümmert euch darum. Also an die Verwandten, macht die Tests, wenn da Brustkrebsverdacht auf diesen genetischen Hintergrund ist. Das tut nicht weh, das sind nette Leute in den Kliniken, wo das gemacht wird. Hannover war das im Jahr MAH. Und man kann den Nachgeborenen, also sprich mal unseren Töchtern, aber auch den Söhnen, die dann irgendwann vielleicht Töchter haben, möglicherweise viel Leid ersparen oder irgendwie Leben verlängern und retten. Also das ist einfach mein Appell aus meiner Erfahrung. Nicht nur, dass ich selbst durch diese Geschichte natürlich sehr viel genauer hingucke bei Krebsvorsorge, dass das, naja, einfach ein wichtiges Thema, ganz wichtiges Thema ist.
Ja.
Es sind halt nicht nur die Frauen betroffen, es sind auch immer die Männer, die, sagen wir mal, die dann verbittern oder die Söhne, die irgendwie wir als Kinder die kranke Mutter haben und sowas. Das ist ganz wichtig.
Ja, vielen Dank, Herr Mohr, für diesen Hinweis. Das heißt, nur wenn man was weiß, kann man damit auch informiert umgehen. Alles Gute für Sie. Vielen Dank für den Anruf. Und wir haben passend dazu auch eine E-Mail bekommen von einer Hörerin aus Stuttgart. Sie schreibt, sie ist 36 und BRC1 positiv. Die Familienplanung sei abgeschlossen. Jetzt überlegt sie sich demnächst zunächst die Eileiter und dann auch später in ein paar Jahren die Eierstöcke entfernen zu lassen. Ihr geht es auch darum, die Menopause hinauszuzögern. Ist das was, was Sinn macht oder sollte man dann eher schneller handeln? Wie sehen Sie das, Frau Habeck?
Also zum einen vielen Dank an den Herrn eben, dass er das nochmal den Aufruf gestartet hat. Das kann ich nur ärztlicher Seite unterstützen. Und was die Dame aus Stuttgart angeht, ich würde mich nochmal beraten lassen in einem erfahrenen Zentrum für familiären Brust- und Eierstockkrebs. Es geht ja so ein bisschen auch um das Ersterkrankungsalter bei den Betroffenen in der Familie, was man jetzt in den einzelnen Familien rät. Und wir können auch bei Frauen, die sich prophylaktisch vorbeugend die Eileiter und Eierstöcke entfernen lassen, kann man auch eine Hormontherapie geben. Also all das, glaube ich, sollte man in der Beratungssituation im erfahrenen Zentrum nochmal besprechen, um ihr dann eben für sich persönlich einen guten Fahrplan mitzugeben.
Eine Hörerin schreibt uns zum Thema auch, dass auch sie mit knapp 50 zu den betroffenen Frauen gehört und sich jetzt Gedanken über ihre Kinder macht. Sie fragt sich, sie sagt, sie hat keine familiäre Vorbelastung durch Brustkrebs. Aber wie geht man da in der Familie mit um? Soll man jetzt ja die Tochter darauf vorbereiten? Wie spricht man darüber, dass es vielleicht ein erhöhtes Risiko geben könnte, auch wenn keine BRCA-Mutation vorhanden ist?
Also ich finde immer eine ganz offene Gesprächsführung in der Familie wichtig, weil natürlich die Kinder sich zum einen Sorgen machen um die Mutter, aber natürlich dann auch wissen wollen, was ist mit uns. Mhm. Und wenn keine Genveränderung in der Familie vorliegt. Wir hatten ja vorhin gesagt, Brustkrebs ist eine häufige Erkrankung. Dann haben die Kinder und die Töchter vor allem eben auch kein deutlich erhöhtes Risiko, dass sie selber Brustkrebs bekommen. Eine gute Brustgesundheit gehört dazu. Ich würde das mit der Frauenärztin, Frauenarzt besprechen und dann wird sicherlich entschieden werden, fängt man an mit Ultraschall, dann auf jeden Fall auch am Mammographie-Screening später teilzunehmen. Also ich würde die Brustgesundheit ernst nehmen, aber ansonsten brauchen sich die Kinder von der Anruferin jetzt keine großen Sorgen zu machen.
Ja. Uta Liebsche hat uns geschrieben, sie ist 54 Jahre alt und bei der Diagnose ihres Brustkrebses triple negativ. Sie fragt, Sie hätten vorhin gesagt, Frau Habeck, dass bei 60- bis 80-jährigen Frauen, die am meisten vom Brustkrebs betroffen sind, aber die Ursache für Brustkrebs auch die sich monatlich schnell teilenden Zellen vor der Regelblutung sind. Ich glaube, für Frau Liebsche müssen wir das nochmal sortieren.
Nein,
also, wie hängt das zusammen, wenn man dann quasi nach den Wechseljahren eine Brustkrebsdiagnose bekommen?
Nein, die Ursache, ich wollte nur damit hinweisen, dass Brustdrüsenzellen sich natürlich häufig im Laufe des Lebens teilen und das merkt man als junge Frau eben an den Schmerzen vor der Regelblutung. Mhm. Aber natürlich, diese Zellen nehmen ja diese vielen Teilungen dann mit, auch nach den Wechseljahren, wenn die Brustdrüse vor allem auch mit Fettgewebe umgewandelt wird, sind natürlich die Brustdrüsenzellen haben schon viel Arbeit hinter sich. Und wenn man so viel Teilungszyklen hinter sich hat, kann es eben auch dann später zu Veränderungen kommen. Das ist missverstanden worden. Die teilen sich natürlich nicht mehr so häufig dann nach den Wechseljahren, weil auch der Hormoneinfluss wegfällt. Aber ein bisschen Hormone haben auch Frauen nach den Wechseljahren noch. Deswegen wirken ja auch die Medikamente, die das dann ganz wegnehmen.
Welche Rolle spielen denn die Wechseljahre? Verändert sich dadurch das Brustkrebsrisiko?
Na, wir wissen eben durch die, sagen wir mal, das Lebensalter der Brustzellen ist es natürlich auch im Alter eine Erkrankung, die häufiger auftritt nach den Wechseljahren, vor allem eben auch deutlich nach den Wechseljahren. 60 bis 80 ist wirklich die Hauptinzidenz in Deutschland, aber es kann natürlich in jeder Altersgruppe auftreten. Und ansonsten, Wechseljahre ist ja immer auch ein Thema beim Frauenarzt, wo man dann eben nochmal über Hormontherapien spricht. Und wir hatten das ja vorhin schon gesagt, natürlich kann man das machen, wenn nichts anderes hilft, die Wechseljahresbeschwerden zu lindern. Man sollte diese Hormontherapien aber nicht unkritisch über viele, viele Jahre durchführen, sondern wirklich nur, um die Beschwerden zu lindern und auch drüber sprechen, was es für andere Möglichkeiten gibt, gezielte Beschwerden jetzt besser beeinflussen zu können. Mhm.
Frau Blumberg aus Dresden hat uns eine E-Mail geschrieben und fragt, warum das Vorsorgeprogramm, ich nehme an, die Mammographie ist gemeint, mit 75 Jahren aufhört.
Das ist ja was wir in Deutschland in der Regelversorgung angeboten bekommen. Das heißt, es ist was, wo letztlich jeder von uns auch seinen Teil beiträgt, dass das finanziert wird. Und dann rechnet man einfach. Und wenn natürlich bei Frauen, die sehr viel älter sind, dann auch andere Ursachen, sozusagen tödliche Erkrankungen auftreten können, Stichwort Herz-Kreislauf-Erkrankung oder so, dann ist das Auftreten von Brustkrebs jetzt nicht mehr so gefährlich. Zum anderen kommt auch dazu, dass bei älteren Frauen vor allem hormonempfindliche Tumoren auftreten, die, selbst wenn sie dann auftreten, auch über Jahre eben noch gut behandelt werden können. Also das spielt alles eine Rolle. Das sind Rechenexempel, die macht man dann und dann legt man fest, bis dahin zahlen wir es als Gesellschaft und danach zahlen wir es nicht mehr. Aber auch für Frauen über 75 gilt, wenn sie was tasten, dann wird natürlich die Mammographie auch in der Regelversorgung bezahlt. Oder wenn der Frauenarzt, die Frauenärztin was tasten, dann ist die Mammographie eine Gesundheitsleistung, die sie einfordern können. Also das hört nicht auf, nur diese alle 2 Jahre gehen, diese Einladungen kommen halt nicht mehr.
Frau Stehlin hat uns geschrieben, sie ist Brustkrebspatientin, hatte im Januar 2023 eine OP, links die Brust entfernt mit Aufbau und rechts, da war ein Tumor drin, die Brust erhalten. Anschließend hat sie Chemo- und Bestrahlungstherapie erhalten. Und sie fragt, wie es mit der Nachbehandlung aussieht. Sie wird nie eingeladen, schreibt sie. Also muss man sich selbst um die Nachsorge kümmern und vor allem, was sollte diese Nachsorge beinhalten?
Ja, das ist was, wo ein Abschlussgespräch in den Brustzentren stattfindet und dann geht man wieder zu seinem Frauenarzt, Frauenärztin zurück und bespricht dort, wie häufig man kommen soll. Wie gesagt, am Anfang vierteljährlich, dann halbjährlich, später dann jährlich. Und Inhalte der Nachsorge sind die klinischen Kontrollen, die Gespräche über die bei vielen ja noch stattfindende Antihormontherapie und einmal im Jahr, ganz wichtig, die Mamadiagnostik, dass man nochmal Ultraschall macht, Mammographie, je nachdem, was operiert worden ist. Ein regelmäßiges Nachschauen in den Organen ist nicht mehr zwingend erforderlich, weil man einfach weiß, dass die Wahrscheinlichkeit, dass da was gefunden wird, doch in den meisten Fällen sehr gering ist.
Wir haben außerdem eine E-Mail bekommen von einer Brustkrebspatientin, Reingard Streit aus Norderstedt, die uns noch darauf hinweist, es gibt eine Hotline des Deutschen Krebsforschungszentrums für alle, die heute mit ihren Fragen nicht mehr durchkommen. Frau Streit schreibt, die Ärztinnen dort sind sehr einfühlsam und kompetent. Wir sollen auf die Hotline hinweisen, weil auch sie dort regelmäßig wertvolle Informationen bekommt. Vielleicht das noch als kurzer Service zwischendurch. Und dann haben wir noch einen Anrufer aus München, der uns gebeten hat, folgende Frage zu besprechen. Seine Schwester wurde vor 12 Jahren wegen Brustkrebs operiert, erfolgreich behandelt, hat dann aber ein Angiosarkom entwickelt, das auf die Strahlenbehandlung zurückzuführen ist. Er fragt, ja, wie groß ist das Risiko durch Bestrahlung dieser Art von Nebenwirkungen oder Folgeschäden zu entwickeln?
Das ist extrem gering. Das wird auch besprochen vor der Strahlentherapie. Aber das nützt natürlich seiner Schwester nicht. Bei der ist es aufgetreten. Aber muss man sich keine Sorgen machen. Das ist extrem unwahrscheinlich, dass das auftritt.
Dann haben wir noch eine Hörerfrage bekommen aus der Pfalz. Da geht es um Schutzfaktoren vor Brustkrebs. Die Frage ist, ob es stimmt, dass Frauen, die viele Kinder bekommen haben, ein geringeres Brustkrebsrisiko haben.
Es gibt so Studien, die sagen, wenn man viele Kinder kriegt, die auch alle lange stillt und die vor allem auch jung bekommt, dann hat man etwas weniger Brustkrebs. Das ist meines Erachtens vollkommen unpraktisch, weil man das ja im Alltag, das ist ja so eine individuelle Geschichte, ob man Kinder möchte, wann man sie möchte. Das, glaube ich, kann man jetzt nicht als Vorsorgeempfehlung
empfehlen. Aber gibt es Daten, die einen Zusammenhang zeigen?
Ja, die gibt es. Aber wie gesagt, es ist ja so eine individuelle Thematik und der Zusammenhang ist auch eher gering. Also ich glaube, wenn man was wirklich gegen Brustkrebs oder vorbeugen möchte, dann ist gesundes Körpergewicht, gesunde Ernährung und Sport und Bewegung das, was man tun sollte.
Mhm. Welche Rolle spielt Alkohol? Auch dazu haben wir eine E-Mail bekommen.
Alkohol ist generell ein Zellgift, ist schädlich in Maßen. Kann man natürlich auch Alkohol trinken, aber die Grenzwerte für Frauen, wenn man das ernst nimmt, sind sehr gering.
Wir haben ja vorhin schon über Männer gesprochen, dass es auch da Brustkrebsfälle gibt. Mehrere Hörer schreiben uns, wo kann man sich als Mann hinwenden, wenn es in der Familie Brustkrebs gab bei den Frauen, um auch eine Vorsorge durchführen zu lassen?
Man kann sich in ein Zentrum für familiären Brust- und Eierstockkrebs wenden, dort auch die Gentestung dann bekommen und dann dort auch das Vorsorgeprogramm in Anspruch nehmen. Und wenn man sich nicht sicher ist, wo man hingehen soll, das BRCA-Netzwerk, was Sie ganz am Anfang der Sendung angezeigt haben mit der Traudel Baumgärtner, die haben eine ganz tolle Webseite und die sagen einem auch, wo man hingehen kann in jeder Region in Deutschland.
Und wenn es nicht um BRCA geht, sondern ja, spontan familiären Brustkrebs?
Für Männer?
Ja.
Ja, also über einen Hausarzt, Mama-Diagnostik, wenn ein Knoten aufgetreten ist und ansonsten, wenn man Sorge hat und nicht weiß wegen der Familie, kann man eben auch in so ein Zentrum gehen, die schauen sich den Stammbaum an und dann wird geschaut, ob eine Testung sinnvoll ist.
Und helfen sonst weiter. Das war die Sprechstunde zum Thema individualisierte Brustkrebstherapie. Als Expertin war Professor Nadja Habeck zu Gast. Sie ist Leiterin des Brustzentrums und der Onkologischen Tagesklinik der Universitätsfrauenklinik am LMU-Klinikum in München. Vielen Dank an Sie, Frau Habeck, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, hier so viele Fragen zu beantworten. Mein Name ist Magdalena Schmude und ich bedanke mich für Ihr Interesse.